Hallo, ah, herzlich willkommen bei Folge. Ich glaube, es müsste 128 sein. Ich nehme jetzt euch mit, während ich hier nach Mitternacht mal versuche, hier einen Teil meines Koffers zu packen. Das ist mein Rollkoffer, der kommt nicht mit, das wird ein kleiner Koffer, weil ich habe noch Handgepäck gebucht, um Geld zu sparen. Ich fahre eine Woche nach Nordmazedonien. Und ja, in dieser Folge geht es eigentlich so ein bisschen mehr um die Zukunft. Das ist mir jetzt gerade nicht sehr nett. Aber bevor ich euch von meinem Urlaub erzähle, wollte ich gerade über ein Thema reden, worüber ich gerade eine Arte-Toku gesehen habe. Ich habe mich so ein bisschen prokrastiniert, hier zu packen. Also ich habe ein bisschen prokrastiniert. Bisschen ist gut. Es ist jetzt nach Mitternacht. Weil ich irgendwie keinen Bock hatte, diesen Koffer zu packen. Ich mag das eh nicht. Hier war ich auf YouTube unterwegs und bin auf eine Toku gekommen. Und das passiert gleich wieder nochmal. Jetzt habe ich das Mikrofon hier abgerissen, weil ich nur hängen geblieben bin mit dem Kabel. So. Und bin auf eine Doku gekommen über kinderlose Frauen in Südkorea und über das Eggfreezing. Also über das Einzelnen. Und die haben halt verschiedene Frauen porträtiert, die aus verschiedenen Gründen ihre Eizellen gefroren haben oder darüber nachgedacht haben. Und was sind jetzt meine Packing Cubes? Wenn es jetzt nicht da drin war, wo müssten sie irgendwie hier sein? Und ja, das hat mich jetzt halt schon nochmal über meine Zukunft nachdenken lassen. Das war sehr eine interessante Doku. Eine sehr ruhige Doku, ich mag das. Ja, also für mich sind Kinder überhaupt kein Thema. Es war eigentlich ja schon eh für mich länger klar, dass sie für mich kein Thema sind, immer mit. Ich hätte gesagt, so ja, zu 95%, vielleicht mal was 80%, kein Thema. Aber mit zunehmendem Alter. Und ich habe zunehmendes Alter. Ich bin jetzt 34. Mit zunehmendem Alter muss ich sagen, ich kann es mir immer wie weniger vorstellen. Ich bin immer wie sicherer, dass das absolut die richtige Entscheidung für mich ist und dass sich das nicht mehr ändern wird. Dass das jetzt definitiv, also ich habe ja mit dem Thema Kinderwunsch, Kinder kriegen, habe ich mich ja sehr lange umgeschlagen. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo man mir wortwörtlich gesagt hat, wer keine Kinder kriegt, wird einsam und verbittert sterben. Und dass ich dann mein Leben lang, dass ich in meinen 20ern die ganze Zeit da saß und dachte, oh, warum kriege ich einfach keinen Kinderwunsch? Warum empfinde ich nichts? Warum regt sie bei mir nichts? Und ich habe ja nicht mehr ewig Zeit und so weiter und so fort, dass sich das bei mir breit gemacht hat. Und ich dann so dachte, so, ja, aber ich will ja nicht alleine sterben. Und verbittert und einsam und ne, wie die meisten Menschen nicht. Und das bis ich dann irgendwann mal auch mit Beendigung meiner vorherigen Beziehung, mein Ex-Partner wollte, will Kinder. Ich nicht. Das war einer der Gründe, warum wir uns getrennt haben letztendlich. Mal davon abgesehen, dass wir uns auseinandergelebt hatten. Aber ich würde mal sagen, wenn man irgendwas merkt, der eine will Kinder und der andere nicht, dann hat man sich auseinandergelebt. Dann will man nicht mehr dasselbe leben. Das passiert. Und da war mir schon klar, dass das vermutlich, also das ist, also es war mir schon sehr, sehr klar, dass eigentlich für mich klar, dass ich keine Kinder haben möchte. Und das war so wie im Eingeständnis, weil bis, also zum, als ich noch in meiner letzten Beziehung war, habe ich auch immer so gesagt, ihm zur Liebe, ja, ich kann es mir schon irgendwann mal vorstellen, aber nur nicht jetzt, nur nicht jetzt, nur nicht jetzt. Und irgendwann mal hatten wir halt diesen Punkt erreicht, wo wir auseinander gelebt haben und dann mal dieses Trennungsgespräch hat er gesagt, so, ja, guck, ich sehe nicht, dass du Kinder willst. Und ich gesagt, ich habe so absolut recht, ich will keine Kinder. Und danach hat sich das auch so durch. Habe ich immer gesagt, so ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kinder will, ist sehr gering. So, ne? Und ich habe aber das Gefühl, in den letzten Monaten hat sich das nochmal verstärkt. Sitze ich noch viel mehr da und denke mir so, oh Gott, das ist absolut die richtige Entscheidung. Ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht irgendwann mal in meinen 40ern ein Pflegekind zu haben, einfach weil ich das ein guter und wichtiger Gedanke finde. Aber auch das, ich sehe mich, glaube ich, ich sehe mich einfach nicht in einer mutterähnlichen Rolle. Ich sehe es für mich selber nicht. Ich sehe nicht, dass ich das brauchen würde. Und ich fühle mich immer mehr bestätigt. Es kann vielleicht aber auch daran liegen, dass ich jetzt in einer Partnerschaft bin, wo mein Partner auch nicht Kinder haben will und ich plötzlich auch das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht irgendwie noch so 5% offen halten, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, Dating in meinen 30ern, zu sagen, ich will keine Kinder, das war nicht per se also sagen wir mal so. Wenn ich ein Dating-Profil gesehen habe, wo ein Mann gesagt hat, ich will Kinder, dann habe ich ihn nicht angeschrieben. So, weil dann war dann ganz klar, da haben wir keinen Punkt. Die meisten Männer, die ich aber tatsächlich über Dating-Profile, die ich gesehen habe, war es so, dass die Männer meistens geschrieben haben, ja, sie wissen es noch nicht. Die, wie ich sind, haben tatsächlich geschrieben, sie wollen keine Kinder. Und was ich oft Männer kennengelernt habe, ein paar haben gesagt, sie wollen keine Kinder. So, ne, für die, für alle, für manche waren es halt einfach, pja, wer weiß, irgendwann mal vielleicht so, ne. Manche wollten es dann doch, aber waren sich halt dann nicht so ganz sicher, ob sie das ins Dating-Profil reintun sollen. Und manche waren so, ich lass mich überraschen. Oh. Das, also ich fand, ich würde sagen, als Frau so zu daten in ihren 30ern, die ganz klar keinen Kinderwunsch hat, fand ich nicht so einfach. Also ich glaube, es war einfach sehr einfacher gewesen, wenn ich, also es war nicht unmöglich, aber es war, glaube ich, einfacher gewesen, hätte ich gesagt, ich halte mir das offen, weil ich habe oft das Gefühl gehabt, die Leute lassen sich das offen oder wollen halt niemanden per se abschrecken, wenn ich immer sehr klar geschrieben habe, ich möchte keine Kinder. Ende. Und ich, ja, ich bin sehr verstärkt in der Meinung. Ich meine, ich kann absolut auch den Druck, also ich habe die Empathie, auch wenn ich es nicht komplett nachfühlen kann für die Leute, die sagen, so, nö, ich habe nicht einen richtigen Partner, aber grundsätzlich möchte ich mir das offen halten, dass ich viel erzählen, einfrieren. Nicht, das moralisch falsch, überhaupt nicht. Wie große Zukunft das, ne? Also also ich kann das jetzt nicht bewerten, wie erfolgreich das medizinisch ist. Aber auf moralischen Standpunkt, finde ich, spricht eigentlich per se nichts dagegen. Was sie in dieser Doku auch so ein bisschen angesprochen haben, ist, dass sie das Gefühl haben, das ist auch einfach Geldmacherei auf der Angst von Frauen oder, ne, gebärfähigen Menschen. Die Angst haben, die hat Angst haben, dass sie das Zeitfenster verpassen und dass darüber sehr viel Geld gemacht wird, aber natürlich es keine Garantie gibt. So, ne? Aber so mein letzter Strohhalm, das ist halt das, was so, so. Aber da muss ich wirklich sagen, lustigerweise hätte ich mir jemals Kinder vorstellen können. Der Aspekt, dass ein Kind von mir genetisch sein muss, also von mir abstammen muss, mein Genmaterial in mir, also dass ich schwanger sein muss und es gebären muss, das war für mich nie ein Punkt, der mir wichtig war. Also ich konnte mir, wenn ich mir Kinder vorstellen konnte, dann hätte ich mich wohl viel wohler gefühlt, wenn das irgendwie ein Kind von jemand anderem gewesen wäre, also von einem Partner. Oder wenn das halt ein Pflegekind gewesen wäre. Also der Aspekt, dass das genetisch von mir sein muss, das war mir nie wichtig. Das war mir überhaupt nie, auch als ich mal darüber nachgedacht habe, das war für mich nie so etwas, wo ich gesagt habe, doch, doch, das ist für mich so ein Aspekt, dass ich schwanger sein muss, dass es von mir kommt. Das war nie etwas, womit ich viel anfangen konnte. Also, wo ich jemals das Bedürfnis hatte zu sagen, so, okay, ja, das ist etwas, was mir in irgendeiner Form wichtig wäre. Also ich würde wirklich sagen, von den Sachen, dass ich schon immer tendenziell dazu geneigt habe, zu sagen, ich möchte eher keine Kinder. Wenn es darum ging, dass es biologische Kinder sind, dann noch umso weniger. Oh mein Gott. Oh Gott, ich dachte jetzt gerade ein Riesenvieh drin. Oh. Ist, oh mein Gott. Ich hatte letztens ein paar Mal Motten hier drin. Nicht lebensbedrohend, sondern die kommen zur Nachtfalte. Vielleicht sind Motten dann das falsche Wort. Große, große. Hier schon Motten. Ne? Und ich dachte jetzt gerade so im Halbdunkeln, oh, was kommt denn da aus meiner Unterwäscheschublade raus? Geh da hin, oh mein Gott, das ist ja riesig. Nee, wisst ihr, was ich auf der Seite der Schublade eingeklemmt hat? Kleiderlabels. Also das. Auf gut Deutsch. Hier hat sich ein Teil des BHs, eines BHs eingeklemmt auf der Seite der Schublade. Und da sind so diverse Kleiderlabel dran. Und die haben sich so gewellt, dass es so aus der Ferne aussah, als wäre es irgendwie so ein Vieh. Oh, Gottes Willen. Das war jetzt gerade so, oh mein Gott, das ist das so riesig als die, die ich bisher hatte. Okay. Genau, das, aber gut, jetzt bin ich ja kleiner Schublade, jetzt kann ich mir auch die Unterwäsche rausholen. Ich hatte übrigens letztens irgendwie so ein TikTok gesehen, fand ich sehr lustig. Wenn ihr verreist, wenn ihr, sagen wir, Anzahl Tage, 5 Tage verreist, wie viele Unterhosen nehmt ihr mit? Und es gibt halt scheinbar Leute, die nehmen doppelt so viele Unterhosen wie Tage mit. Die davon ausgehen, dass sie, weiß nicht, sich so oft irgendwas passiert mit ihren Unterhosen. Auch obwohl das vermutlich beim erwachsenen Menschen relativ, also ne, also ich verstehe, als jemand, der menstruiert, verstehe ich natürlich absolut, dass es mal passieren kann, dass man in eine Unterhose rein menstruiert. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich genug mitnehme. Aber ich packe vielleicht allerhöchstens 2 Reserven. Also ich habe auch nie so doppelt so viel wie ich an Tagen, wo ich rausgehe, wo ich wegfahre, Unterhosen gepackt. Fand ich sehr lustig. Ja, genau, aber das scheint ein Ding zu sein. Ja. Ja, also das ist so meine Gedanken zum Thema Kinder. Also ich. Ja, ich weiß auch ziemlich klar, dass wenn jetzt mein jetziger Partner irgendwann mal seine Meinung ändern könnte, was durchaus passieren kann, ne? Sagt so, ja, ich möchte doch irgendwie noch Kinder haben, dass ich sagen müsste, hey, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, du findest die Person, mit der du das haben kannst, aber mit mir wird es nicht der Fall sein. Knallhart, dass also ich würde das nicht mehr für jemanden ändern. Also da bin ich sehr, sehr firm drin mittlerweile. Ich finde es eh allgemein, dass das jetzt meine dritte Partnerschaft ist, muss ich sagen. Es fühlt sich schon viel anders an als die letzten zwei und sie fühlt sich sehr erwachsen an und sehr. Wir sind sehr eigenständige Menschen und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, genau. Ja, über was würde ich eigentlich sonst noch so reden? Ich glaube, so ein bisschen über Arbeit. Ich habe eigentlich nur erwähnt, dass ich ja im Februar eine neue Arbeitsstelle angefangen habe. Das Team gefällt mir nicht sehr gut. Menschlich finde ich das sehr schön. Das entspricht mir viel mehr als der vorigen Arbeitsstelle. Ja, es war leider sehr, sehr stressig. Also die letzten Monate waren unglaublich stressig. Und es soll jetzt besser werden, weil jetzt eine Stelle nachbesetzt wird. Und wir die Hoffnung haben, dass die Leute, also wir haben halt Kolleginnen, die langzeiterkrankt sind, dass die irgendwann mal wiederkommen und dass sich das dann irgendwann mal auflöst. Ich hoffe, das wird besser. Brutal gesagt, also so wie das letzte halbe Jahr lief, das kann ich jetzt nicht nochmal durchmachen nächstes Jahr. Wenn das nochmal aus irgendwelchen Gründen genauso werden sollte, vier. Ich gehe wie viele Tage weg? Ich bin sieben, also bin ich 8 Tage plus der Rest mal, muss ich 9 einpacken. So. Nein, 10. Ich bin 8 Tage weg plus 2 Reserven. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn es nochmal nächstes Jahr so passieren sollte oder das jetzt in den nächsten Monaten nicht besser wird, sodass ich gleichbleibend schlecht bleibt oder Gott bewahre, sich noch verschlechtern würde, dann könnte ich da nicht bleiben. Das ist, weil ich habe schon gemerkt, dass der Stress der letzten Monate sich sehr in meiner mentalen Gesundheit und dann letztendlich auch in meine Fähigkeit, kreativ zu sein, halt beeinflusst hat. Und zwar negativ. 3 holen. So, und das ist irgendetwas, was ich nicht. Also, das ist halt nicht etwas, wo ich zugucken kann und sagen kann: Ach, jetzt macht er nichts. Und nur weil das jetzt gerade eigentlich eine gute Arbeitsstelle ist, muss ich jetzt da nicht agieren. Und sagen, so, okay, hier ist die Grenze, hier reicht's, darüber gehen wir jetzt nicht hinweg. Natürlich muss ich das machen. Weil für mich ist letztendlich ganz klar, dass mir geht es nicht gut, wenn ich meine kreativen Sachen nicht machen kann. Das ist nämlich das, was ich als Ausgleich brauche. Das ist das, was mir Kraft gibt. Das ist das, was mir Perspektive gibt. Und wenn die Arbeit, der Broterwerb mich so sehr auffrisst, dass ich nicht mehr die Energie habe, meine kreativen Sachen zu machen, dann beeinflusst mich das negativ. Wenn ich negativ beeinflusst werde, dann geht es mir natürlich dann auch schlecht mental. Und dann sind auch meine ganzen Bemühungen, die ich in der Therapie anstelle, dass ich lerne, mit meinen Ängsten umzugehen. Das wird natürlich dann richtig, richtig böse. So, ne? Das ist natürlich dann auch nicht gut. Und also ich brauche das. Ich brauche, dass es funktioniert. Ich brauche, dass meine Arbeit mich nicht so sehr negativ beeinflusst. Dass ich da sitze und denke, so, ey, ich habe nicht die Energie aufzustehen. Ich habe das jetzt irgendwie geschafft. Die aktuelle Staffel, wie sie jetzt, ne? Also ich habe ja jetzt. Die erste Staffel Nu Niallara ist jetzt angelaufen. Letzten Freitag ist die erste Folge rausgekommen. Ich habe das irgendwie geschafft und ich finde es tatsächlich sehr erstaunlich, dass ich das irgendwie geschafft habe. So, so einmal auf die Schulter klopfen, weil ich denke, es war sehr, sehr viel los. Aber habe es irgendwie ja doch hingekriegt, das zu tun. Und ja, aber ich, es hat mir halt schon, also ich soll ich sagen, ich war letztes Wochenende noch, habe ich noch an kleineren Videos geschnitten, noch so die letzten Sachen gemacht. Und ich habe gleichzeitig Samstag auch gearbeitet. Jetzt nicht einen vollen Tag, es waren 5,5 Stunden. Und ich habe natürlich Freitag frei gehabt, so, da habe ich versucht, mich hauptsächlich zu erholen und habe dann 5,5 Stunden gearbeitet am Samstag und ein bisschen was gedreht. Und dann Sonntagabend saß ich da und musste mich so zwingen und wusste gleichzeitig so, ich bin so kaputt und ich werde das so bereuen am Montag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist Mittwoch. Heute ist der erste Tag, wo ich aufgewacht bin und nicht das Gefühl hatte, ich schlafe gleich wieder ein, weil ich so fertig war. Und das hat mich schon erschreckt, dass ich so brutal müde, dass ich über 2 Tage so brutal müde war. Ich bin immer noch müde, so, ne? Das ist sicherlich auch nicht helfen, dass es Tag 1 ist. Und ich, also gut, ich meine, ich habe morgen Spätdienst, also heute, ein paar Stunden habe ich Spätdienst. Ich muss jetzt nicht unbedingt früh aufstehen. Aber das hat mich schon in einer Weise erschreckt, dass das so lange so hinter sich gezogen hat. Dass ich so lange das Gefühl hatte, so, okay, boah, ich fühle mich so geplättet, ich fühle mich so kaputt. So, ich fliege nur mit dem Handgepäck rüber. Ich überlege mir trotzdem, ob ich dieses schöne Kleid mitnehmen soll, das viele Falten, das viele Lagen hat. Einfach nur, um mal ein hübsches Kleid anziehen zu können im Urlaub. Aber einfach so packtechnisch, also wenn du halt im Volumen sparen willst, dann nimmst du dir Sachen mit, die einlagig sind, die nicht viel Stoff haben, die du gut aufrollen kannst. Und das Kleid passt einfach gar nicht in dieses Konzept rein. Ja, aber ich glaube, ich nehme das mit, weil ich will einfach. Also wenn ich es am Ende noch reinkriege, dann tue ich das rein. So, ansonsten habe ich hier jede Menge anderes Stuff mit. So. Ja, genau, also das hat mich schon erschreckt und ich hoffe, es wird in den nächsten Monaten besser. Es wird jetzt erstmal, die Kollegin kommt im November. Ich hoffe, dass sich dann in den folgenden Monaten auch die Situation entspannt und dass 2024 ein bisschen ruhiger einhergeht, ein bisschen weniger, oh Gott, wie machen wir das heute? Wie ticken wir heute den Dienst ab? Dass diese Situationen weniger werden. Und dass wir so quasi ein bisschen ruhiger durch diese Zeit kommen. So, ich glaube, ich ziehe dann aber im Flugzeug erstmal Hosen an. Dann werde ich dieses eine Paar Hosen nämlich nicht packen. Stimmt, nämlich die nämlich. Okay, gut. Brummel, brummel, brummel. Das muss sehr lustig sein. Ich packe hier und ihr habt keine Ahnung. Aber ich meine, wenn man denkt, normalerweise esse ich an diesen Aufnahmen. Habe ich auch oft genug jetzt schon gemacht. Finde ich schön. So, ne? Also es wird so. Wir fahren nach Nordmazedonien. Also mein Freund ist jetzt schon unterwegs, weil der will nicht fliegen. Und hinterher schäme ich mich auch ganz brutal, dass ich fliege. Aber okay, ist jetzt zu spät. Der fährt über 2 Tage runter nach Nordmazedonien. Ich fliege am Samstag, nein, am Freitagvormittag. Und ja, was will ich sagen? Ja, es wird eine Woche, also wir sind von Freitag bis Samstag drauf dort. Wir sind am Wochenende sind wir in Skopje, in der Hauptstadt. Und danach sind wir im OEC. Und ich glaube, es wird ungefähr so gleich warm wie hier. Weil nächste Woche wird es ja hier um deutlich wärmer. So. Genau. Und ich habe aber, um Kosten zu sparen, habe ich halt kein Zusatzgepäck gebucht, weil ich habe irgendwie Aufwand für eine Woche brauche ich das nicht. Und ich sehe schon, dass ich das eventuell bereuen werde. Ist halt auch sehr doof, ne? Ich will auch irgendwie genug Kleider mitnehmen, weil wenn ich mich da zu Tode schwitze, was halt schon bei über 30 Grad schon mal passieren kann, dann ist ja auch irgendwie genug Klamotten dabei haben. Ja. So, jetzt mache ich aber ein komplettes Durcheinander, wie ich die Sachen packe, weil es muss irgendwie schon inhaltlich Sinn machen. So, weil jetzt wenn ich da Unterwäsche rein tue, mache ich da vielleicht noch die anderen Sachen rein. Wie wär's damit, Mädel? So. Anstatt dass du da hirnlos packst, packst du ein bisschen mit Verstand. Ja, dann tun wir doch in den Packing Cube noch so ein bisschen Badesachen und so andere Sachen. So meine Chubb-Wraps, wisst ihr, was das ist? Ich glaube nicht. Chubb-Wraps sind so. Also ich glaube auch, dass es ein Eigenname ist der Firma. Jobrobs ist im Grunde genommen so wie ganz kurze Leggings, die halt so lang sind wie Hotpants und die verhindern sollen, dass sich die Oberschenkel aneinander reiben, wenn man schwitzt und sich dann nicht eine Entzündung, na, ihr wisst schon, Ausschlag bildet, der ja sehr unangenehm ist. Und ich bin sehr Fan von denen. Ich habe bisher eigentlich meinen letzten Jahr im Sommer immer mit Babypuder gearbeitet. Das kann man machen, finde ich. Ist so lala, weil versuch mal, ohne das ganze Badezimmer einzupudern, Babypuder auf deine Oberschenkel zu tun. Das ist, ich finde es relativ schwer. Vielleicht stelle ich mich auch doof an, aber ich finde es schwer. Und man muss halt dann auch nachpudern im Laufe des Tages, weil irgendwann mal hat das nicht mehr die gleiche Wirkung. Und ich dachte halt immer so, diese Job-Rubs, also diese so kleinen Hotpants quasi, die sind, da schwitzt man tatsächlich im Sommer, wenn man mit nichts zu tun haben und gar nichts in den Beinen haben. Und ich muss sagen, ich hatte die jetzt schon ein paar Mal bei sehr heißem Wetter an und kann das nicht bestätigen. Also das ist das Wenige, das ist dann nicht so wärmend, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Ich finde die tatsächlich richtig toll. Ich habe leider nur 3 Stück. Die werde ich alle mitnehmen. Und es ist auch, ich finde es einfach auch toll, weil ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, wenn ich die anhabe, wie ich mich sitze bei gewissen Röcken und Kleider. Und ich trage ja hauptsächlich Kleider. Ob man meine Unterhose sieht oder nicht. Mich persönlich stört das ehrlich gesagt nicht, wenn man meine Unterhose sieht. Aber ich weiß, dass gesellschaftlich, also es gibt halt schon Leute, die mir schon mal gesagt haben, oh nein, sie können nicht so dastehen, man sieht ihre Unterhose. Und ich so, ja, mich stört das eigentlich gar nicht, aber jetzt fühle ich mich schlecht, weil du mich darauf hingewiesen hast. Und das war schon irgendwie, ja. Deswegen fühle ich mich dann auch einfach zu sagen, ach, ich habe meine Chop-Rops unten dran und ich muss mir jetzt darüber keine Gedanken machen. Aber es ist schon irgendwie traurig, dass eigentlich so von meiner Natur aus denke ich mir so, was ist meine Unterhose? Schlimm. Nö. Ist mir eigentlich relativ egal, damit kann ich gut leben. Und dass dann eher die Gesellschaft sagt, oh mein Gott, das kannst du ja nicht machen. Das ist, also ich finde das eigentlich irgendwie eher bedenklicher, aber gut, das ist die Gesellschaft schon. So. Halbwegs sinnvoll Socken mitnehmen. Ja, wir fahren nach Nordmazedonien. Ich hatte auf meiner Liste an Destinationen, die ich gerne machen würde, die Azoren, Nordmazedonien und die Shetties, oder die Shetlandinseln. Und ich hatte eigentlich gar nicht gerechnet dieses Jahr, dass ich überhaupt noch wegfahre wegen dem ganzen Umzug und mich das natürlich viel Geld gekostet hat. Und da hatte ich irgendwie schon einfach gar nicht mit Urlaub gerechnet. Und dann hat aber meine vorherige Vermieterin gesagt, dass sie mir jetzt keine Nebenkosten auf Rechnung schicken wird, weil sie sehr nette, es war eine furchtbare Wohnung, aber sehr nette Vermieterin. Also die Wohnung an sich war schon okay, das Haus war furchtbar. Aber sie war sehr nett und hat gesagt, sie schickt mir das nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, super, weil ich habe das Geld schon auf die Seite getan. Jetzt habe ich plötzlich Geld übrig. Welches Land von diesen dreien kann ich mit 500 Euro bereisen? Und das war dann Nordmazedonien. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, weil auch mein Freund gesagt hat, ja, aus dem Balkan war die hatte Nordmazedonien nicht so auf dem Schirm. Aber ja, jetzt fahren wir nach Nordmazedonien. Und es war eher so eine Hauruck-Aktion. Also es war nicht so ganz lange im Voraus geplant. Und ich hätte gerne jetzt eher 2 Wochen gemacht, aber es war halt, wir wollten halt nicht in der Feriensaison gehen. Und meine anderen Arbeitskollegen haben halt im September bis auf diese eine Woche hat schon Urlaub. Und dann habe ich gesagt, okay, ich warte auf diese Woche. Ich nehme, was ich kriegen kann. Also, und das habe ich dann auch gemacht. So. Und jetzt fahren wir da nach Nordmazedonien. So, jetzt muss ich irgendwie, denken Sie, ich Pyjama einpacken, ne? So ein Pyjama, so Klamottis in dem Sinne, sollte ich vielleicht schon auch noch mitnehmen. Mein Packing Cube ist zu voll. Aber ich brauche einen dritten. Wo habe ich den her? Und dann den See. Ja. Ja, und ich freue mich. Also, Nordmazedonien ist für all die Leute, die nicht wissen, wo das ist das Land oberhalb von Griechenland. Es ist das Land rechts von Albanien. Unterhalb, das Land unterhalb vom Kosovo. Und in der anderen Ecke ist dann quasi nach Bulgarien. Und ich hatte eine Schulkollegin in meiner Grundschulzeit, die kam aus Nordmazedonien. Und ich fand es damals schon sehr faszinierend, deswegen wusste ich, dass dieses Land existiert, weil sonst, ich glaube, ich nehme das niemandem böse, das ist irgendwie so. Ich glaube, viele Leute haben das nicht so ganz auf dem Schirm, was ein kleines Binnenland ist, was nicht sehr touristisch ist, also bisher zumindest nicht. Und ja. Genau. Und dann habe ich aber vor Jahren nochmal eine Doku gesehen und habe gesagt, ja, da will ich mal hin. Und die ist einfach auf der Liste. Und heute, dieses Jahr, hat sich das jetzt auch gegeben. Ich will das wirklich machen. Genau. Soll sehr schön sein. Hoffen, dass wir so ein bisschen wandern gehen können. Ja, ich gehe wandern. Habe ich das schon erwähnt? Das ist wohl die merkwürdigste Neuigkeit von allen. Zumal dürft ihr raten, wer das verursacht hat. Die gewisse Person, die gerade unterwegs ist. Nach Nordmazedonien. Ja, also es ist durch meine neue Beziehung, durch meinen Partner, der sehr gerne in der Natur ist. Der mir auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, der hat dort so gesagt, hey, lass uns mal dies, machen wir jenes machen. Und ich sage, okay, gut. Ne, wie man am Anfang ist, okay, man macht es ja mal mit, auch wenn man irgendwie denkt, so, pff, hallo, ich habe Wandern gehasst, das Kind. Ich weiß es ja wohl besser. So, wie mache ich das jetzt? Tue ich jetzt in einem Packing Cube nur Kleider? Das ist eine Möglichkeit. Jo. Also ich weiß es doch besser und so, ne? Und durch ihn bin ich aber so ein bisschen mit der Natur mehr in Berührung gekommen. Wir machen mehr draußen Sachen. Gehen Fahrrad fahren. Also ich darf sein E-Bike fahren. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, habe ich gemerkt. Während mir normales Fahrradfahren nicht Spaß gemacht hat. Also ich fand es immer sehr anstrengend und irgendwie doof. Und hinterher denke ich aber auch, ich hatte auch keine gute Fahrräder. Also ich hatte teilweise wirklich sehr desolate Fahrräder. Und ja, genau. Und ja, wir gehen ab zu Wandern. Also Wandern, für mich ist es der Schweizer, es ist immer noch nicht alles richtig wandern. Wandern ist das Schweizer und für mich ein Berg hoch einen Tag lang. Alles andere ist spazieren. Es muss über unbefestigte steinige Wege einen Berg hoch sein und es muss einen Tag lang dauern. Alles andere ist spazieren. Und die Art von Wandern, ich glaube, das traue ich mir bis heute nicht so ganz zu. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir so, ach ja, ich weiß nicht. Also irgendwie so, ach, ich bin da irgendwie vielleicht nicht so ganz der Typ für. Aber das machen wir tatsächlich nicht. Wir machen andere, einfachere Dinge und da fange ich wirklich an, Gefallen zu finden. Und ja, das überrascht mich ehrlich gesagt selbst. Weil das ich mir selbst so nicht zugetraut hätte. Dass ich mich so in diese Person verwandle, wo ich da Gefallen dran finden kann. Aber ich tue es, ich finde daran Gefallen. Und es ist doch schön, also es ist eigentlich ja überhaupt nichts Schlechtes letztendlich, dass es so ist. Genau. Ja. Ja, und da hoffen wir, dass wir so ein bisschen in die Natur gehen können. Also er will auf jeden Fall in die Natur und ich will es ja auch. Und ja, aber wir haben jetzt nicht, also gerade außerhalb von, ne, wir sind jetzt erst Wochenende in Skopje. Wir haben jetzt irgendwie noch nicht mordsmäßig viel geplant, weil wir, glaube ich, beide da nicht so gestrickt sind, dass wir sagen, wir sind so, das und das und das und das und das und das und das machen wir. So, ne? Das ist für mich kein Urlaub. Das fühlt sich zu sehr auch wie Arbeit an. Ja, also das ist mein Urlaub. So. Jetzt, was kann ich noch reden? Weil ich glaube, ich bin dann auch gleich fertig. Ich muss noch die Toilettenartikel und morgen mache ich dann, glaube ich, den Rest. So, Kleinigkeiten. Ah, ja, ich sehe schon. Das wird ein sehr voller Koffer. Ich denke fast, dass ich das Kleid nicht mitnehmen werde. Das Kleid, von dem ich vorhin gesprochen habe. Jetzt wollte ich das T-Shirt eigentlich auch reintun, habe es nicht gemacht. So. Weil das wird dann nicht mehr reinpassen. Ja, was kann ich noch reden? Ja, über was ist eigentlich mein YouTube-Kanal? Also mein YouTube-Kanal, den ich euch nochmal das dritte Mal und letzte Mal verlinken werde, heißt nun ja Lara und dreht sich um verschiedene Dinge. Allgemein könnte man sagen, halt einfach so gesellschaftliche, praktische Dinge, wo ich eine selbst eine Meinung und eine Erfahrung dazu habe und halt was dazu sage. Also im ersten Video ging es um Tötet die Arbeit die Kunst, über Selbstbestimmung als Künstler, beziehungsweise was machst du, wenn du nicht von der Kunst leben kannst, von der Kreativarbeit leben kannst und ja, wie du umgehst, dass dir der Broterwerb halt nicht das kaputt macht und dir die Energie dafür wegnimmt. Und das ist ein richtiger Balanceakt und es ist eine Spirale. Das zweite Video wird sein über, was ich eigentlich letztendlich denke, warum Online-Dating so schwierig ist. Und für mich ist es nach wie vor nicht das unbedingt das primäre Problem der Art und Weise, nämlich dass es online ist, sondern wie wir als Menschen ans Dating rangehen, oft weil wir halt wieder zu neigen, mit umso mehr wir Erfahrung haben, Dating für uns natürlich schwieriger ist, weil wir natürlich auch Verletzungen haben aus der Vergangenheit und dann sich oft die Leute so denken, so, ach, ich will bloß nicht verletzlich sein, weil dann sieht dann, ne, wenn ich mich verletzlich gebe und sage so, hey, okay, ich finde dich sehr interessant und ich bin jetzt hier investiert, dann werde ich eh nur verletzt und es tut weh. Und stattdessen, dass immer mehr dazu neigt, gerade auch dann in Kombination mit Online-Dating, dass man das Gefühl hat, ja, ich kann auch immer weiter swipen. Die Auswahl ist ja, also ich finde ja, das Paradoxon beim Online-Dating ist, dass man eigentlich vordergründig glaubt, man hat unglaublich viel Auswahl. In Wirklichkeit sind wir aber alle schon so sehr quasi hinter unseren Mauern und wollen uns gar nicht auf irgendjemand einlassen, dass wir eigentlich relativ wenig Auswahl haben, weil Menschen, die noch relativ offen umgehen mit, ich möchte gerne jemanden kennenlernen und ich gebe dem eine Chance und selbst wenn das weh tut, ich kann daraus etwas gewinnen und das macht mich nicht komplett kaputt. Diese Leute sind gerade immer mehr in der Minderheit. Vielmehr ist halt die Erfahrung, die du machst durch deine vorherigen Beziehungen und Beziehungserfahrung, dass du dazu neigst, immer mehr quasi zu sagen, nee, du, ich taxiere dich eher und denk so, nee, du bist mir suspekt und ich behalte dich auf Abstand und ich bin mehr und bloß komme bloß nicht zu nah und das äußert sich in verschiedenen Verhaltensweisen und dass das so dazu neigt, dass du eigentlich zwar angeblich eine riesige Auswahl hast, weil so viele sind auf der Suche. Aber eigentlich niemand mehr sich wirklich darauf einlassen kann, weil Verletzlichkeit als Schwäche gewertet wird. Und wir in einer Gesellschaft leben, wo Verletzlichkeit und von vorherigen Erfahrungen zu heilen noch etwas ist, was nicht so akzeptiert ist, dass es jeder automatisch macht. Wir reden viel mehr über mentale Gesundheit, das ist dann auch immer ein Teil davon. Aber es ist nicht so selbstverständlich, auch quasi zu sagen, hey, gut, zu kommunizieren, da ist etwas. Beziehungsweise das, und das habe ich selbst jetzt die Erfahrung gemacht, ich war jetzt 9 Monate lang auf dem Single-Markt, dass Dating schon das Dating von Anfang an wirklich Arbeit ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass zwei Menschen, die ein eigenständiges Leben und Vorerfahrung haben, wenn die aufeinander treffen, dass es einfach so macht. Und dann ist alles gut und dann klappt alles. Sondern vielmehr, du musst immer gucken, hey, kann ich mit dir arbeiten? Es ist vielmehr, also ich finde, Dating ist vielmehr nicht die Frage, so klappt es einfach, sondern vielmehr, hey, ist es jemanden, den ich sympathisch finde, mit dem ich Werte teile, mit dem ich, ne, will ich eine Familie, will ich keine Familie, was sind meine politischen Werte, was sind meine Interessen so, ne? da eine Schnittstelle habe. Und ist es eine Person, die mit mir arbeiten will. Und zwar von Tag 1. Ja, also spätestens nach dem ersten Date, spätestens nach dem Abschnuppern und sagen, ja, wir haben gleiche Werte, wir finden uns sympathisch, wir haben gute Chemie, zu sagen, bist du bereit, mit mir daran zu arbeiten? Kann aus dem, was wir jetzt hier machen im Dating, nämlich dass wir die ersten Steine eines Fundaments legen, wird daraus tatsächlich ein Fundament, auf dem wir Mauern bauen können? Oder bleiben das einfach einzelne Steine? Und wenn du natürlich zunächst Leute auf Distanz zu halten, weil das schlechte Erfahrungen gemacht sind, alle eh gleich, ja, dann wirst du nie ein Fundament bauen. Dann wirst du immer nur viele einzelne Steine hinlegen, die nicht zusammenpassen. Und das machst du, also das machst du dann auch selbst, also du machst dich quasi selbst, sabotierst dich quasi selbst in dem Moment. Und ja, es ist natürlich schwer als jemand, der sagt so, nee, ich halte mich offen, ich versuche verletzlich zu sein, ich will heilen, da rauszugehen und zu sagen, so, ich will jemanden treffen und wenn oft so viele verschlossen sind. Ja, ich kann euch ein Liedchen davon singen. Ich habe 9 Monate, hat für mich Dating auch darum, weil ich es mit mir, bei mir sehr verknüpft ist mit meiner traumatisierenden Erfahrung. Also, ne, zwischenmenschliche, also ich habe nie gelernt, wie eine gesunde Beziehung aussieht, aufgrund meines Elternhauses. Und für mich war das immer, für mich ist das sehr schwer, so, ne, zum Beispiel mit sehr starken Verlustängsten. Und ich musste mich in meinem Dating sehr stark mit mir selber auseinandersetzen. Und das ist letztendlich auch immer, Dating ist auch immer eine Arbeit, die du nochmal mit selber mit dir machst. So, was willst du denn eigentlich? Ist das eine Person, mit der du dir das vorstellen kannst? Und ich glaube, ich habe das ja schon im ersten Podcast gesagt. Ich finde oft, wenn es darum geht, Ängste zu überkommen, ist es einerseits halt quasi zu sich, den zu konfrontieren. Aber auch oft habe ich ja gemerkt, dass ich gewisse konventionelle Vorstellungen hatte, wie eine Beziehung aussehen muss, weil ich das so in den Medien gesehen habe. Weil mir wurde nie eine normale Beziehung vorgelebt von meinen Eltern. Und da haben sich dann so halt so Ansichten verhärtet, wo ich halt hinterher mittlerweile merken und denke so, warum? Warum muss das so sein? Zum Beispiel habe ich immer gedacht, mein Partner muss mir sagen, wie sehr er mich lieb hat und das mehrfach am Tag so, ne? Weil das ist so, ne? Und weil das die Art und Weise ist, zum Beispiel, wie ich Zuneigung ausdrücke, ist durch Worte. Dadurch, dass ich meinem Partner sage, dass ich meinem, ja, sage so von wegen, ja, ich mag dich und ich finde das toll an dir und danke, dass du mir da geholfen hast, ich weiß das sehr wertzuschätzen. Aber warum muss ich denn das zwangsweise warum muss er das zwangsweise reproduzieren, wenn das nicht seine Art und Weise ist, so Zuneigung auszudrücken? Und das nicht zu werten, sondern zu sagen, mein Partner hat andere Arten und Weisen, seine Zuneigung auszudrücken. Ja. Also das ist das Zeichen hier. Das geht jetzt nicht so sehr in diese Tiefe, die ich jetzt gegangen bin, aber es geht zumindest in die Tiefe mit, wir sollten verletzlicher sein. Genau, das dritte Video ist ein sehr kurzes, es geht um Faulheit und einfach so ein paar Gedanken zum Thema Faulheit. Und das vierte Video geht zum Beispiel darum, was, ja, was das Studium mit mir gemacht hat, was ich bin ja im Studium, gab es einen sehr großen Druck, keine Fehler zu machen. Es gab keine richtige Fehlerkultur in meinem Studium und dass es dazu geführt hat, dass ich eigentlich sehr an meinem Selbstwertgefühl genagt habe als Kreativschaffende, weil ich ja in meinem Studium nicht mir erlaubt war, Fehler zu machen, in Projekte arbeiten und ich dementsprechend auch gar nie gelernt habe, gewisse so, ne, Schneiden, Kameraführung und so weiter zu machen, weil es immer nur das Einzige, was in diesen Gruppenarbeit gezählt hat, war das Endprodukt. Und dann haben halt auch nur die Leute an diesen Schnittstellen, diesen wichtigen Punkten gesessen, Kamera, Regie und so weiter, Schnitt, die es schon konnten. So, ne? Und so resultierend daraus, dass es eigentlich dass das auch dieser Druck, ein super Endergebnis zu haben, dazu geführt hat, dass es wirklich Mobbing bei uns gab. Also wirklich so von wegen, ich muss dich noch runterdrücken, so von wegen, du bist eh schon scheiße und ich muss dir das auch ins Gesicht sagen, anstatt zu sagen, hey, guck mal, du hast jetzt einen Fehler gemacht, aber guck, da kannst du aufbauen, da so, ne, also konstruktiver damit umzugehen, dass Leute einen Lernkoffer machen können. Das ist ein Video und so weiter und so fort. Also ihr könnt ungefähr euch vorstellen, was das für eine Art von Video ist. Ich werde jetzt erstmal eine Monat Pause machen, wie gesagt. Ich fliege morgen, übermorgen. Nein! Morgen, es ist momentan Donnerstag, gleich eins, fliege ich dann rüber und dann habe ich, wenn ich wiederkomme, will ich letzten 2 Wochen, will ich des Septembers, will ich erstmal meinen zweiten Roman durchlesen. Das habe ich nämlich jetzt auch nicht gemacht, die letzten Monate. Und dann fang ich im Oktober in der Produktion der zweiten Staffel wieder an. Es wird wieder 8 Videos sein. Und ja, die Themen habe ich ein paar. Eins davon wird sicherlich sein, mein unstetes Leben. Ich habe sehr ein unstetes Leben und was das eigentlich letztlich für mich gemacht hat und was auch für mich so ein bisschen ein Unterschied in meiner persönlichen Entwicklung versus der durchschnittlichen Entwicklung von anderen Menschen in meiner Altersgruppe und ähnlichen, ja, in meiner Peer Group, wenn man so will, das, was das für Unterschiede macht und was das mit mir gemacht hat als Mensch. Genau, aber ich habe da noch nicht alle Themen fixiert, ich hatte es, und dann bin ich mal irgendwie am so Schieben, denke so, ah nee, machst du lieber das. Ich möchte generell in der zweiten Staffel filmisch mich noch mehr fordern, noch ein bisschen mehr andere Sachen ausprobieren. Bisher ist es relativ straightforward vor einer Kamera mit wenig Schnittbilder. Es gibt ein paar Videos, wo es ein bisschen anders ist, aber ja. Das ist aber auch geschuldet daran, dass halt diese Videos schnell gemacht sind und ich halt tatsächlich bei 8 Videos nicht die gleiche Energie in alle reinstecken kann. Dann, holla, die Bolzwehe, ich will nicht nie fertig werden. So, ja. Aber das ist auf jeden Fall, letztendlich ist das mein Weg raus. Also ich würde sehr gerne Dokumentarfilmerin werden. Das ist meine Art und Weise, jetzt besser darin zu werden, mir eine Reputation aufzubauen, zu zeigen, hey, ich kann das, und darin auch doch besser zu werden. Ich würde sehr gerne Dokumentarfilmerin werden. Es wird nie mein einziger Beruf sein. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das Ziel ist immer noch selbstständig zu werden, mit Anfangs 40, so wirklich dann nicht mehr einen Broterwerb zu haben. So. Ja, also innerhalb der nächsten 6 Jahren, vielleicht auch 7 Jahren, das abzulösen und zu sagen, so in meinen 40ern bin ich dann selbstständig. Davon wird Dokumentarfilmerin auch immer nur ein kleiner Teil sein, denke ich. Also ich werde offensichtlich auch Freelance-Arbeit für Kunden machen. Und ich gebe mich nicht diese Illusion, dass ich von meinen Projekten alleine leben kann. Das wäre schön. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich denke, ich werde sehr oft auch für Kunden noch arbeiten. Es ist okay, wenn das dann immer die Minderheit bleibt, nicht die Mehrheit meiner Arbeit. So, ne? Also wenn das in einer Balanceakt ist, wo es nicht, zumindest nicht dauerhaft dann die Mehrheit meiner Zeit einnimmt. So, ja. Also das Ziel ist tatsächlich, das Bibliothekswesen mit Anfangs 40 spätestens eigentlich zu verlassen. Die nächsten unmittelbare Ziele sind für mich, dass ich in den nächsten 2,5 Jahren meinen BAföG zurückbezahle. Dass ich, also ich muss auch, wenn ich es auf einmal bezahle, anfangs 2025, dann bezahle ich 8.000 anstatt 10.000 Euro. Und ich versuche momentan die 5.000 Euro zu sparen und dann die letzten 3.000 Euro bei der Bank zu leihen und die dann innerhalb von einem Jahr zurückzubezahlen. Was günstiger ist, als wenn ich 10.000 Euro über 6 Jahre bezahle. Ja, weil ich halt wirklich 2.000 Euro spare und ein Kredit von 3.000 Euro kostet nicht 2.000 Euro, nicht mal annähernd. So, genau. Und nach diesen 3 Jahren, also nach diesen 2,5 Jahren, plus vermutlich so ungefähr 6 Monate nochmal Übergangsfrist, will ich dann quasi nochmal einen Tag reduzieren und dann halt anfangen über hoffentlich eine Frist von 3 Jahren, weiteren 3 Jahren, meine Selbstständigkeit auszubauen, indem ich halt dann hoffentlich bis dahin ein paar Kunden habe, die sagen, hey, kannst du relativ okay Videos machen? Kannst du für mich das machen? Ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt meine Zukunft als Cutter. Ich könnte mir das schon vorstellen, für Leute Videos zu schneiden. Ich muss aber sagen, das ist jetzt nicht dort, wo ich wirklich meine hauptsächlichen Skills sehe und meine Fähigkeiten und meine Qualitäten. Ich denke, ich würde sehr gerne redaktionell arbeiten für jemanden, das wäre optimal, aber ich habe auch überlegt, einfach dann mal mit virtuellen Assistenz mal anzufangen, weil, um einfach irgendwie einfach einen Fuß da reinzukriegen, so. Und mich da dann darauf hochzuarbeiten, zu was mehr. Natürlich wird es ein Teil meiner Projekte immer sein wird, wird auch meine Romane. Ich habe jetzt zwei beendete Romane. Das eine ist ja der erste Teil der Trilogie. Ich möchte dieses Jahr anfangen, der zweite Teil anfangen zu schreiben. Das hat sich jetzt noch mal ein bisschen verschleppt, das mit der Staffel doch ein bisschen länger gedauert hat, als gedacht. Beziehungsweise es hat viel passiert in diesem halben Jahr, wie ihr auch gemerkt habt in diesen Podcast-Folgen. Und genau, und ich möchte nächstes Jahr meinen zweiten Roman in Richtung Verlagssuche gehen, mal gucken, was geht. Eventuell geht was, eventuell geht halt dann nichts. Das ist dann halt so, und dann muss ich halt dann gucken. Für mich ist Self-Publishing momentan keine Option, einfach wegen dem finanziellen Aspekt, weil ich das Geld nicht dafür habe, um ein Lektorat, ein Korrektorat und Grafik und weiß Gott was zu machen. Und ich habe nicht die Zeit und nicht das Geld, das zu machen. Und dementsprechend sage ich hier, Leute, ich kann, nehmt meine Rechte, versucht das Beste damit. Ich kriege da nicht so viel Geld raus, das ist okay. Ich kann immer noch ein anderes Buch schreiben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich relativ schmerzlos, was das angeht. Ich weiß, dass ich auch weiterhin Bücher schreiben kann. Das Einzige ist einfach, meine Zeit ist limitiert. Ich habe einen Tag in der Woche, vielleicht noch eine Hälfte des Wochenende, wo ich sagen kann, okay. Und eigentlich grundsätzlich möchte ich eigentlich nicht mehr am Wochenende grundsätzlich arbeiten in meiner kreativen Arbeit, weil ich gemerkt habe, hey, so Wochenende ist eigentlich so zur Erholung da. Ja, genau. Ja, ich glaube, das war mein Take zu dem ganzen Zeugs. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt geredet habe. Ich werde es morgen früh sehen, wenn ich mich schnell hinsetzen und das irgendwie zusammenschnipseln. Ich denke mal, man wird sich wieder nächstes Anfang Jahres hören, wenn ich mit Gregor as usual die Neujahrsvorsätze machen. Und ja, bis dann, habt's gut, passt auf euch auf und guckt meinen Kanal an, wenn ihr Interesse habt. Wenn nicht, dann nicht. Ich nehme es niemandem böse. Man kann nicht immer, nicht everybody's darling sein, das ist auch überhaupt nicht der Anspruch. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit, ein schönes restliches Jahr und ihr hört mich auf jeden Fall auf den Social Media. Auf Twitter bin ich, Twitter gibt es nicht mehr, XX bin ich eh nicht mehr aktiv. Mein ursprünglichen Instagram-Account ist jetzt privat, aber ich habe den vom YouTube-Kanal, der ist nicht privat. Ich bin halt irgendwie nicht so irgendwie, ich bin so eine volle, eine Social Media-Omi, habe ich gemerkt. Bin dann, ich fühle mich so alt, wenn ich da versuche, was Cooles zu machen, finde ich mich so richtig alt. Aber, also wenn man mich verfolgen möchte auf Social Media, kann man das tun. Es braucht vielleicht ein bisschen Anstrengung, wenn man das nicht möchte, dann ja. Ab und zu wird noch was kommen in diesem Podcast, aber es wird nicht mehr regelmäßig der Fall sein, weil, ja, ich habe halt jetzt andere Projekte und das merkt man halt auch. Aber es ist auch okay. Menschen verändern sich. Oh. In diesem Sinne, ich gehe jetzt schlafen. Tschüss.